Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Eine kasachische Okroschka, Schwimmbadpommes, Waldmeisterbrause, ein Münsteraner Goldschwein und die Kirschblüte in Nachbarsgarten. Das neue Menü im Restaurant Setzkasten in Düsseldorf ist sehr persönlich und Igor Hopp, der junge Chefkoch dort, hat große Pläne damit. Welche das sind, das verrät er heute in diesem Gespräch. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ein Restaurant in einem Supermarkt. So oft gibt es das nicht und das ist schon irgendwie was Besonderes. Hier in Düsseldorf gibt es einen riesengroßen Supermarkt, 10.000 Quadratmeter groß, auf 2 Etagen. Und da gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Restaurants. Aber eins sticht besonders hervor. Der Setzkasten ist ein Restaurant, was tatsächlich sogar mal einen Stern hatte und auch natürlich darauf hofft, eines schönen Tages wieder einen Stern zu haben. Und was von einem jungen Koch geführt wird, mit dem ich heute ein Interview mache. Herzlich willkommen, Igor Hopp, im Brunch-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag.
Schön, dass wir uns hier treffen. Das ist einer meiner Lieblingsorte, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich unglaublich gerne shoppen gehe, insbesondere Lebensmittel. Eigentlich nur Lebensmittel. Klamotten shoppen finde ich gar nicht so toll.
Ja, schauen wir, da haben wir was gemeinsam. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Wir fühlen uns wirklich geehrt. Ich sag auch wir, ich bin nicht schizophren, keine Sorge, sondern ich rede immer sehr gerne mit meinem Team zusammen.
Das ist der Majestätsplural.
Ja, ja, genau. Es ist meine Welt.
Sehr gut.
Alle leben nur da drin. Nein, Spaß. Ja. Wir fühlen uns wirklich geehrt. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, klar. Also, dass wir halt auch ein Bestandteil von dem Podcast sein dürfen und herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Du bist ja auch, wir haben einen gemeinsamen Bekannten und die Podcast-Hörer haben auch einen gemeinsamen Bekannten mittlerweile mit dir, nämlich Lukas Jacobi, mit dem du gut befreundet bist.
Tja, mein Buddy, mein allererster Freund in Düsseldorf. Ich bin ja zugezogener Düsseldorfer und wir gemeinsam haben schon so einige Nächte und Tage zusammen kuschelnd, weinend oder Freude, voller Freude verbracht. Und
die Höhen und Tiefen des Chefkochlebens, ne?
Ja, oder am Anfang halt die jungen Köche, die noch auf dem Weg dorthin waren.
Ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, erstmal Lukas, wenn du das hörst, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen, mein Lieber. Ja, das war tatsächlich vor 8 Jahren, haben wir uns im Restaurant Victorian damals an der Königstraße kennengelernt. Mhm. Er war ein kleiner süßer Junge, ich war ein kleiner süßer Junge, wir haben uns gesehen, verliebt und der ist mir schon direkt aufgefallen, weil er nichts mit Pfeffer gewürzt hat. Der hat auch damals schon so ein bisschen, ein paar Kilos mehr drauf gehabt und sagte, ne, ich würze nichts mit Pfeffer und seine Art und Weise ist mir direkt aufgefallen und der Typ war mir einfach mega sympathisch direkt und ja, seitdem haben wir uns nie irgendwie verloren und haben uns seitdem halt auch gesehen. So erst lieber auf den ersten Blick quasi.
Ich verstehe. Aber Pfeffer benutzt er mittlerweile, oder?
Aber auch richtig. Der Pfeffer hat ja mittlerweile sehr, sehr viel. Nur Ja, das hat mich halt schon besonders überrascht.
Ist ein bisschen weird.
Ich meine, das war irgendwas
das
mit Kartoffel begründet? Oder sowas. Ja, er sagte, zu dieser Kartoffelsorte mag ich keinen Pfeffer. Er wird sich wahrscheinlich nicht erinnern, aber ich erinnere mich an diesen
also
sagenhaften Moment.
Also er hat nichts mit Pfeffer gewürzt, er hat nur das nicht mit Pfeffer.
Nur das, genau. Also
ach so.
Er hat mir halt direkt dann so ein Vibe gegeben, so, oh, hier redet jemand,
okay.
Der wirklich eine Vorstellung hat. Ja, genau,
okay.
Vorstellung, das ist gut.
Ja, okay. Okay, wie ist deine Beziehung zum Pfeffer?
Ja, also meine Beziehung zum Pfeffer ist auf jeden Fall so, dass ich halt hier im Supermarkt über, lass mich nicht lügen, 17 verschiedene Pfeffersorten, wenn nicht sogar noch mehr,
ja,
zur Verfügung habe. Und das macht halt den Arbeitsalltag hier halt einfach spannend. Ne? Mhm. Thema Regionalität ist dann da halt vielleicht nicht so gegeben, aber…
Aber warte mal, du stehst in der Küche,
ja,
du denkst ja, zu diesem Gericht würde so ein, weiß ich nicht, Langkornpfeffer gut funktionieren, dann… Marschierst du 50 Meter nach rechts, stehst dich vor das Pfefferregal und suchst dir da was aus? Funktioniert das so?
Genau so. Das ist halt das Geile. Wir stehen dann da halt in der Küche. Mittlerweile hat man ja auch als Koch so ein Repertoire, wo du dir denkst, okay, jetzt könnte es Sichuan-Pfeffer geil sein. Und dann sagst du, ey, hol mal Sichuan-Pfeffer, wir probieren das. Oder dann halt als Team haben wir jetzt im Winter einen richtig schönen Hauptgang gehabt, wo wir dann gedacht haben, boah, das erinnert mich irgendwie so an positiv, an so Maredo-Vibe, aber so von früher so. Und so ein Steakhouse, boah, rosa Pfeffer, das wär's doch. Und dann ich so, nee, auf gar keinen Fall, ich werde hier keine rosa Beeren in meinem Menü haben. Und die Jill, meine
Zuschefin. Was haben eigentlich alle gegen rosa Beeren?
Ja,
ich liebe rosa Beeren.
Ja, das hat immer so ein Steakpfeffer Rosa Beeren
sind super.
Ja, absolut.
Die schmecken
ja,
gut.
Muss ich auch sagen, Jill, als meine Zuschefin, dann so, nee, rosa Beere könnte ich mir gut vorstellen. Ich so, ja komm, aber probier noch mal Sichuan-Pfeffer. Ich will es auch noch mal probieren. Tatsächlich hat dann die rosa Beere gewonnen und die rosa Beere ist dann halt ins Menü gekommen. Und das macht halt den Arbeitsalltag so richtig cool, ne? Man kann halt dann immer mal wieder umswitchen und schauen, hey.
Aber die Mengen, die ihr dann braucht, das sind ja nicht die Supermarktmengen, oder? Ist das ungefähr das Gleiche?
Ja, aber das Arbeiten hier, das merkst du halt auch immer, wenn Köche bei mir dann halt neu anfangen und eingestellt werden. Das Bestellen allgemein läuft ja auch ganz anders. Mhm. Die Mengen sind auch ganz anders. Man muss sich das so vorstellen, ich habe ja auch gar nicht wirklich ein Lager oder ein Kühlhaus. Das Kühlhaus ist der Supermarkt. Das macht das Arbeiten so geil, weil ich jeden Tag frisch arbeiten kann. Mhm. Also bei mir gibt es hier nicht irgendwie Tagesgericht, die Möhre muss weg oder der Spargel muss weg, sondern ich kann mir tagtäglich die beste Ware aussuchen. Und
es wäre
das
so
macht
cool, wenn die Leute so ehrlich wären und das auf ihre Karte schreiben würden, ne? Oder auf ihre Tafel so.
Ja, macht der Lukas,
die Möhre muss
macht
weg.
Der Lukas, Taste to Waste. Also,
das ist ja noch was anderes. Das ist ja, ich mache alles von der Möhre. Ich nehme auch das Möhrengrund und mache was damit.
Ja.
Die Schale, die wird noch zum Fond. Aber wenn du sagst, ey, sorry, aber wir haben uns irgendwie verkalkuliert und haben hier noch 2 Kilo Möhren, die mussten wir irgendwie verarbeiten.
Ne, ich glaube, heutzutage fermentiert man dann und legt es dann ein.
Ja, ja.
Nee, aber das macht halt das Arbeiten einfach so cool, weil wir halt dann auch mal aussuchen können und sagen können, okay, mir taugt jetzt gerade die Möhre oder der Pfeffer irgendwie nicht. Ich switch um.
Hm.
Das macht es halt so cool. Also auch allgemein die Möglichkeiten, die sind halt dann offen. Das ist im ersten Moment halt auch wirklich so eine Reizüberflutung. Das ist so wie damals, du hast auf einmal Internet und weißt gar nicht, was du zuerst machen möchtest, so zu vergleichen, also von dem Vibe.
Welche
aber,
Pornoseite soll ich jetzt zuerst ansaufen?
Gottes Willen. Ja, oder natürlich halt, welche Zutaten will ich jetzt zuerst mal probieren?
Ja.
Weil ich glaube, nicht jeder hat mal irgendwie eine Lokuma aus Peru probiert, ne? Und das macht dann halt das Arbeiten auf einmal sehr, sehr spannend.
Voll.
Und deswegen halt dann auch so interessierte Köche, die halt jetzt immer mal wieder mir eine Bewerbung schreiben, die Bock haben auf was Neues.
Ja. Der Haken an der Sache, dein Restaurant hat keine Fenster, weil es im Untergeschoss des Supermarkts liegt.
Das verkaufen wir positiv. Wer braucht hier in der Innenstadt schon Fenster? Also wir haben es ganz speziell genannt. Wir haben es gesagt, ohne Fenster auch ganz geil. Und tatsächlich merkst du es irgendwann mal nicht. Die Fenster sind eigentlich doch schon da, nur dass man nicht in die schöne Natur rausgucken kann.
Die Fenster in die Seele des Kochs.
Nee, man schaut tatsächlich in den Supermarkt und sieht dann halt, manche Gäste am Chefstable beobachten dann.
Oder zu euch in die Küche natürlich, ne?
Ja, genau. Und wenn du am Chefstable bei uns sitzt, kannst du ja halt genau dir angucken am Wochenende, was denn da so im Supermarkt so passiert. Und das ist echt spannend. Also manchmal habe ich sogar Gäste, die hören einfach auf zu reden und schauen sich einfach dieses schöne Leben in diesem Supermarkt an, weil am Wochenende geht es hier schon richtig was ab.
Das stimmt. Und also ich habe ja auch schon an der Weinbar gesessen, die es ja auch noch gibt, und habe einfach mir Leute angeguckt und war fasziniert von den Dynamiken, die sich beim Einkaufen abspielen.
Ja.
Ich weiß, als Mutter eines kleinen Kindes, es gibt nichts, keine schönere Show, als mit einem kleinen Kind
einkaufen. Der Klassiker, ja,
das ist
genau.
Fantastisch. So, also das mit anderen Worten, du brauchst kein Lager, so, sondern du gehst einfach los und bedienst dich praktisch. Das stelle ich mir ehrlich gesagt wie ein unglaublich schönes Leben vor, aber es hat wahrscheinlich den Nachteil, dass man dann privat hier nicht mehr einkaufen kann. Ja,
genau, also ihr könnt euch das, oder man kann sich das so vorstellen, das ist so wie Toys R Us früher, man rennt mit dem Einkaufswagen morgens los und packt sich halt alles ein und das macht aber auch das Arbeiten wieder so ganz geil, weil man ja, manchmal steht man noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, jeder Koch kennt das. Kulinarisch gesehen denkt man sich so, ja, was kochen wir denn jetzt? Oder oh, das passt jetzt gerade nicht. Und dann fühlt sich das im Bauch halt nicht so cool an. Und dann sage ich halt auch allen Jungs und Mädels, ich sage, hey, ich gehe jetzt mal kurz hoch. Ich brauche mal kurz meine 5 Minuten. Lauf dann durch den Supermarkt und schaue mir halt einfach, okay, was gibt's denn jetzt gerade? Genauso jetzt beim Öffnungsmenü. Ich bin halt ein nervöser kleiner Junge und habe halt gemerkt so, nee, 2 Tage vor Eröffnung, den Hauptgang schicke ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, ändern wir komplett. Das Team ist natürlich dann voller Panik, die Weinbegleitung stand und so ein Diva-Leben möchte ich mir halt rausnehmen, weil wir halt aber auch die Möglichkeit haben. Und dann bin ich hoch und habe halt gesehen, oh, wow, was ist denn das denn? Artischocken? Artischocken aus Frankreich? Jetzt schon? Ich so, ja, kann ja eigentlich nichts sein. Ich gucke mir den so an und denke mir so, boah, geil, die Ware ist ja so gut. Mhm. Boah, weißt du was? Die nehmen wir jetzt aufs Menü. Mhm. Und das ist es Fluch und Segen zugleich, aber es macht halt einiges, wenn man es so richtig dann anpackt, zu Segen und wird dann halt auch eine Offenbarung. Also auch die Qualitäten, die wir mittlerweile haben. Wir sind ein Supermarkt und das ist mir auch besonders wichtig zu sagen. Wir sind nah am Bürger oder bodenständig, was Attribute sind, ja, die mich halt auch einfach wiedergeben.
Ja.
Aber wir haben auch das High-End-Produkt, die Artischocken. Man fliegt im Spätsommer hier weg.
Ja.
Wenn die Artischocken einfach diese Saison haben, die kommen frisch von Rangé, vom Großmarkt aus Paris, dann ist das einfach, die lachen dich an und du willst sie eigentlich als Koch, jeder Koch ist doch dann einfach hin und weg.
Ja.
Oder die Tomaten aus
Frankreich. Ja, es gibt so
Frankreich.
Momente, ne? Da sind die einfach, da funktionieren die einfach, ja.
Ja, ich habe halt auch selber gemerkt, die Lebensmittel aus Frankreich, also hier von Rangé, das ist der Wahnsinn. Und das wissen eigentlich viele nicht. Klar haben wir auch gut und günstig oder wir haben halt auch die Zutaten oder die Lebensmittel von Dormagen, vom regionalen Bauern. Aber es gibt halt auch natürlich diese High-End-Produkte, wo man halt wirklich dann denkt, okay, ich glaube, nicht jeder Supermarkt hat halt dann einfach so eine schöne Qualität.
Das ist natürlich auch spannend, ne? Dass man dann als Chefkoch in so einem Laden mal eben handstreichartig eigentlich entscheiden kann, was jetzt als nächstes Phase ist. Wie fühlt sich das an für dich?
Oh Gott, das ist eine sehr gute Frage.
Denn es ist ja deine erste Chefkochposition,
genau,
glaube ich, ne?
Genau, ich musste da wirklich jetzt erstmal reinwachsen. Ich muss auch wirklich zugeben, dass wir das jetzt seit einem Jahr so diese Findungsphase hatten. Ich muss auch da auch einfach Respekt zollen. Ich war am Anfang eher in der Doppelspitze mit meinem Max. Und das war wirklich so eine Lebenschallenge. Also erstmal von heute auf morgen Küchenchef zu werden, das war schon wirklich spannend und aufregend.
Spannend ist gut.
Spannend ist, glaube ich, ja, untertrieben. Also es war wirklich sehr aufregend das letzte Jahr,
ja,
von Sous-Chef, dass ich mit den Jungs und mit den Mädels halt mit dabei bin und Vollgas gebe und ich gebe halt auch als Küchenchef Vollgas, nicht falsch verstehen. Aber diesen Schritt von, okay, du bist jetzt halt die Führung und man erwischt dich halt auf, dass man salopp irgendwie mal was sagt und hey, oh, das hättest du vielleicht anders sagen sollen.
Führung in der Küche ist halt auch so ein wahnsinnig schwieriges Thema.
Ja.
Ne? Also da ist ja, muss man sagen, die Branche sehr weit gekommen einfach, von auch
Gott
einem
sei Dank
furchtbaren Ort.
Gott sei Dank.
Weil, also das ist ja legendär, wie schrecklich das Klima in manchen Küchen gewesen sein,
ja,
muss zumindest. Und wenn du heute mit Köchen sprichst, sagen die eigentlich immer alle, ich will so nicht. Ich will so nicht sein, ich will so nicht arbeiten, ich will mein Team so nicht behandeln. Ne? So. Und aber das scheint nicht so einfach zu sein, wie man es sagt, ne? Also weil das einfach eine wahnsinnig druckvolle Situation ist, insbesondere,
ja,
in einem Restaurant, was ein bisschen was will und nicht einfach nur irgendwie Spaghetti schickt.
Genau, ich habe es nämlich richtig gemerkt. Also eigentlich wollte ich immer der Küchenchef sein, der es ruhiger angeht.
Ja.
Aber meine Person an sich, ich bin sehr aufregend und manchmal sehr impulsiv und sehr, sehr hibbelig vielleicht, ist
ja
auch, ja doch, darf man sagen. Und
ja,
ich habe richtig Bock auf den Scheiß. Also wirklich,
ja,
ich mache das hier nicht fürs Geld.
Mhm.
Ich mache das hier nicht, weil ich muss, sondern ich will das aus aller Leidenschaft einfach hier wirklich,
mhm,
runterrocken. Und für mich ist das wirklich so schön, wenn ich abends dann dieses Restaurant voll sehe und man hört das, dieser Klang, wenn Gäste glücklich sind, diese Stimmung, der Flair, das sind wirklich die Momente, wofür ich morgens aufstehe.
Ja.
Das macht mich wirklich richtig, richtig stolz, wenn wir dann halt dann auch so einen Tag geschaffen haben.
Mhm.
Und was war nochmal die Frage?
Die Frage war, wie schafft man das, nicht in diese Falle zu tappen? Also ich sage es jetzt mal anders, ne? Ich bin ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich bin ja Mutter eines kleinen Kindes. Und natürlich denkt man sich, bevor man ein Kind bekommt, immer, ich werde doch mein Kind niemals, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich mein Kind jemals anschreien werde. So. Mm. Und dann warte mal anderthalb Jahre und dann kommt aber die Situation, wo einfach die Umstände oder das Kind dich an dermaßen an den Rand von allem bringen, dass du natürlich laut wirst, weil du einfach nicht anders kannst. Du musst den Druck ja irgendwie loswerden. Und du hast ja gerade gesagt, du willst was damit, ne? Du willst es nicht einfach nur machen, sondern du willst es gut machen. Du willst es auf einem tollen Niveau machen. Du willst was damit erreichen. Und dafür müssen, das muss ja funktionieren. Und die Schwierigkeit besteht ja dann darin, das dann auch noch unter Zeitdruck zu machen zum Beispiel. Ne? Es
Richtig.
Ist ja nicht einfach nur, ja, wir kochen hier mal und wenn es nicht klappt, schmeißen wir es weg und machen es neu, sondern nein, es muss dann funktionieren, genau. In der Sekunde.
Genau, ich versuche, das ist hier gerade schon so wieder dieses Psychologische, was ich versuche. Ich versuche, wenn ich an was Negatives denke, direkt positiv auf Gäste und warum ich das mache. Nee, aber tatsächlich ist das wirklich so. Der Druck ist halt einfach da. Besonders jetzt, wenn ich halt vor dem Laden stehe oder mein Name dann halt auch genau daneben steht, Restaurant Setzkasten, dann ist der Druck einfach da.
Ja.
Und der Anspruch, also ich sage das auch jedem Mitarbeiter, ich sage, pass auf, du fängst hier an, ich bin ein Arschloch, aber ein faires Arschloch und du wirst hier halt auch arbeiten. Ne? Die Strukturen im Markt sind aber auch gegeben, wenn du hier 9-to-5 haben möchtest, bietet dir das Edeka Zweide wirklich an.
Hm.
Aber hier geht es um Ackern, hier geht es wirklich um Leidenschaft und das Wort kommt halt einfach von Leiden. Hier musst du Gas geben und ich habe mich leider selber halt jetzt auch bei der Eröffnungsphase erwischt, eigentlich will ich gar nicht so sein, aber dieser Druck gibt es halt wirklich her, ne? Dass man dann halt auch sagt, so, ey Mann, jetzt reiß dich doch mal zusammen, Junge. Und kommt halt auch das ein oder andere Schimpfwort, was aber ganz gut ist mit einer offenen Küche, dann beherrscht man sich halt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen besser. Und das Schöne ist, dass ich halt jetzt auch mittlerweile wirklich wichtige Säulen bei mir im Setzkasten habe, die mich halt einfach dann auch nochmal tragen, wo ich dann sagen kann, okay, auf die Leute baue ich.
Ja.
Und das sind halt ganz klar so die langjährigen Mitarbeiter, die den Laden aufrecht gehalten haben seit mehreren Jahren. Und da weiß ich dann, okay, das ist eine sichere Bank, auf die kann ich bauen.
Ja. Und die sagen dir auch mal, wenn es gerade nicht so toll war, sozusagen.
Ja, zumindest haben die auch da wirklich so diese, die verstehen mich, dass ich dann da halt auch so ein bisschen akribischer bin und sage so, nee, das will ich jetzt so haben, auf Teufel komm raus. Die stecken da auch dann auch wirklich gerne zurück, weil ich halt auch manchmal dann auch sehr fordernd bin. Aber es geht halt einfach nur nicht so. Es geht halt auch nicht einfach mit, ich sehe es doch auch bei den ganz Großen. Ich bin halt wirklich ein Fan. Ich höre mir die Podcasts von allen an und ich merke ja auch, es geht halt irgendwann mal nicht mit, könntest du doch mal bitte mir doch den Lachs dann holen und machen, sondern nein, im Service ist es jetzt holen, jetzt machen. Und ich glaube, am Ende des Tages kann man sich ja trotzdem dann auf einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise artikulieren und sagen, nee, pass auf, nach der Arbeit ist dann halt nach der Arbeit, dann machen wir einen kleinen Späßchen, ich zwick den einen Mitarbeiter dann vielleicht in den Arm rein und dann läuft das alles schon wieder.
Das ist halt die Sache. Ich glaube, dass die Briefing und die Tatsache, dass du dich anschließend nochmal in einer ruhigen Situation zurückziehst und sagst, okay, pass auf, wir haben gerade einen doofen Zusammenstoß gehabt, lass uns mal drüber reden, wie es dazu kam.
Und die Größe habe ich auf jeden Fall und die habe ich immer. Selbst wenn es nicht an dem Tag ist, sage ich auf jeden Fall, hey, pass auf, so war es jetzt nicht gemeint.
Ja.
Und besonders bei den Säulen im Setzkasten, ich glaube, die wichtigen Leute fühlen sich gerade angesprochen. Ich hoffe, die hören es. die werden genau wissen, heute hatte ich zum Beispiel so eine Situation, da sagt der eine Mitarbeiter, ey, pass auf, ich habe es jetzt nicht so gemeint, sondern ich bin halt gerne bereit, noch weiter und noch mehr zu machen und noch weiter zu gehen. Und dann sage ich ihm dann auch so, ey, pass auf, ich habe da auch bloß irgendwie nicht den falschen Stolz, dass ich sage, nein, ich bin jetzt der Chef und du hast das jetzt zu machen, sondern ich bin dankbar, dass ich überhaupt noch Leute habe, die, also allgemein die Ehre zu haben, dass Leute für mich oder für das Unternehmen zu heute halt arbeiten. Am Ende des Tages bin ich ein Angestellter, aber ein Stückweise machen die das ja auch schon für mich. Zumindest die Forderung, die ich angebe. Ne? Mhm. Also das steht in keinem Zweide-Vertrag oder Edeka-Zweide-Vertrag, dass wir sagen, okay, wir polieren jetzt alle Teller nach der Arbeit, nach dem Feierabend nochmal durch, sondern wir machen das für uns, dass wir einen clean Teller haben und wir das im Service halt alles schön sauber haben und das muss man halt auch einfach mal wertschätzen. Also wenn ich dann mal manchmal im Urlaub bin und irgendwie Wartezeit habe und mir denke, boah, eigentlich habe ich ja schon echt coole Leute, also es ist ja auch wirklich ein krasser Job, dass man dann halt auch nach dem Arbeiten und nach dem Ganzen sauber machen, was halt auch für mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute sich dann doch immer noch dann zusammenraufen, vielleicht auch mal mit einem Feierabendgetränk, dann auch nochmal eben schnell, wir reden hier von 300 Tellern wegpolieren. Das ist wirklich dann, denke ich mir, boah, wow, schön, ja. Was eine Ehre, dass die Leute das überhaupt mitmachen.
Aber dieses ganze Kommunikations- und Chefsein-Thema ist, glaube ich, nicht so sehr Teil der Ausbildung. Ne? Wie lernt man das denn als Koch?
Ja, indem man es sehr, sehr oft falsch macht und sich dann hinterfragt. Also ich zum Beispiel versuche mich da stetig einfach zu verbessern. Ich habe hier einen super Arbeitgeber, der mir dann halt auch immer mal wieder nochmal zeigt, wie das denn hier im geregelten Haus denn so laufen kann. Hm. In der offenen Gastronomie kann ich sogar fast sagen, es ist ein bisschen schwieriger. Hier habe ich halt auch wirklich Seminare. Ne? Zum Beispiel ist jetzt am Donnerstag meine Sous-Chefin, die Jill, die wird jetzt zum Beispiel eingeladen zum Seminar, wie führt man Personen? Mhm. Wie führt man Personen richtig?
Ja.
Ich versuche mir das, die Zeit mit Seminaren versuche ich mir dann irgendwie so zu kompensieren, dass ich auf dem Weg zur Arbeit mir wirklich Coachings angucke. Wie kommuniziert man richtig mit Personen? Wie artikuliere ich mich richtig? Wie kriege ich den Mitarbeiter dazu, genau so einen Hype gerade auf diesen Moment zu haben, dass wir das dann gemeinsam schaffen? Und ich würde, also wir sind noch lange nicht irgendwie am Ende, also wir sind gerade noch am Anfang, besonders ich mit meinen zarten, süßen 29, aber ich bin der Meinung, wenn ich mich halt einfach weiter immer wieder damit befasse, werde ich am Ende des Tages so ein richtiger Jedi-Koch.
Okay. Abgesehen von einer tollen Episode über Pfeffer übrigens, wo wir das Thema vorhin gerade hatten, haben wir hier im Feed auch ein tolles Interview mit Alexander Wulff von Troika, der auch in Kasachstan geboren ist, glaube ich. Und du bist, glaube ich, auch in Kasachstan geboren, richtig?
Genau, Sanja, auch hier, schöne Grüße, mein Lieber.
Kennt ihr euch eigentlich?
Ja, tatsächlich, wir kennen uns sogar sehr gut und die Connection ist halt immer mal wieder da. Ich habe den jetzt sogar an der Kochjacke so wie so ein kleiner Jogge gezipfelt und meinte, hey, kommst mal vorbei als Gastkoch, würde mich mega freuen.
Ja.
Und ich hole mir auch so ein bisschen sogar die Akzeptanz, also von ihm. Letztens hatte ich halt so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, wir sind ein Supermarkt, wir arbeiten auch mit den Zutaten hier, also wirklich nur mit den High-End-Zutaten, aber irgendwie habe ich auch Bock gerade so ein bisschen nach meinem Gusto zu kochen und das ist halt auch wieder das Thema Führung. Ich merke gerade auch, dass ich so meinen eigenen Stiefel machen möchte, weil es jetzt zu 100% die DNA in der Küche zumindest von mir trägt. Und da kam halt jetzt im Winter so der Vibe so, hey, ich habe jetzt Bock auf Vareniki. Ich habe richtig Bock auf Mama-Küche.
Was ist das?
Das sind so kleine Teigtaschen, die gefüllt sind mit Kartoffel. Manchmal halt auch mit was anderem, aber wir haben es mit Kartoffel gemacht. Und ich habe sogar dem Alex echt geschrieben und meinte so, ey, hör mal, yo, Bro, hast du was dagegen? Und der so, ach Quatsch, hör doch auf.
Hast du was dagegen?
Ja, tatsächlich. Nee. Ich habe ihm halt schon gesagt so, ey, weißt du, ich möchte das gerne machen. Es fühlt sich gerade gut an. Und,
aber wieso musst du Alex fragen?
Nee, was heißt, er hat sich auch gedacht, ey, was will denn der Vogel jetzt von mir? Aber ich habe halt er ist halt einfach ein älterer, das ist bei uns so ein Respektding.
Okay.
Ich habe den ist einfach mal so ausgecheckt, so hey,
kasachische Ding ein bisschen.
Was würdest du sagen? Was würdest du sagen so? Und der so, ey, Jojo, alles gut, ne? Entspann dich, das machen, was du möchtest. Aber mir ist das wichtig, selbst wenn ich dann auch manchmal, weil er hat halt auch gerade Vareniki auf der Karte gehabt und
okay.
Ich mag es nicht, dass man dann irgendwie kopiert oder denkt, dass man kopiert, weil das tun wir nicht. Ne? Nee, am Ende des Tages bin ich auch eine richtig schöne deutsche Kartoffel. Ich bin sehr integriert. und
waren
mag
ja auch Kartoffeln drin, insofern alles.
Genau,
gut.
Und mag die deutsche Küche und bin halt wirklich eigentlich sehr, sehr integriert. Aber habe halt da so ein bisschen auch von dem Alex mir einfach nochmal so einen Rat geholt. Auch von dem Tobi, war jetzt aus Essen. Den habe ich auch gefragt. Ich so, ey, was meinst du, wenn ich jetzt so vielleicht mal in die Richtung gehe? Ich mag es, mir Rat einzuholen. Ich mag es mir einfach auch, Hilfe zu nehmen und zu sagen, okay, wie siehst du die Situation?
Ja.
Und deswegen, und bei dem Alex waren wir auch schon mal Gastkochen. Ich war da auch schon als Gast und ich feiere das und ich mag das, dass er so unsere Mama-Küche halt so auf den Teller bringt und ich mag halt auch diesen kreativen Prozess an sich und nur positiv, wirklich.
Deine Mama hast du gegenüber dem Sender Sat.1, wo du bei The Taste warst, mal als dein Vorbild angegeben. Und das andere Vorbild, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, ist Jamie Oliver. Habe ich gedacht, okay, warum Jamie Oliver? Weil ehrlich gesagt, ich assoziiere Jamie Oliver mit erstmal genialem Marketing.
Mm.
So. Und so mit sehr krasser Massentauglichkeit einfach.
Na, man muss da sagen, Jamie Oliver war ja derjenige und ich liebe Kitchen Impossible, man guckt es ja auch ganz gerne. Man hört immer mal wieder, Tim Meltzer und Jamie Oliver waren diejenigen, die es cool gemacht haben. Man hat als kleiner, und das war bei mir genauso, ich habe als kleiner Junge
die Kochen cool gemacht haben.
Ja, genau. Ich habe mir die Kochsendung angeguckt und dachte mir, boah, geil, wie cool ist das denn? Der steckt sein Tuch in seine Hosentasche und zu Hause beim Geschirrspülen habe ich das dann auch gemacht, habe mich voll cool gefühlt.
Nein.
Und dachte mir halt, hey, voll cool. Und Ich glaube, die haben es halt so salonfähig gemacht, dass man halt Bock drauf hatte.
Spannend.
Und meine Mama ist natürlich, ja, ich liebe meine Mama. Ich bin so ein richtiges Muttersöhnchen. Und kulinarisch. Also sie sagt ja immer, wenn man dann zu ihr kommt, also sie definiert die Liebe ganz klar mit, hast du Hunger? Willst du was essen?
Je mehr du isst, desto besser. Ne?
Und ganz klar, ja, ich habe hier den Rest von Schützenfest. Das sagt sie immer, das ist so ihr Signature-Move. Und die ballert dir dann da so eine Aromenbombe hin, wo du dir denkst, Alter, Mama, was ist das denn? Naja, ich habe hier ein bisschen Baklajan, also hier Aubergine gemacht und ein bisschen hier und da und da. Ich denke mir, ja, Hammer, was ist das denn? Und tatsächlich habe ich sogar bei den Vareniki mir letztens gedacht, wir werden die wieder auf die Karte nehmen, weil die halt wirklich vom Teig rezeptiert sind, wie bei meiner Mama. Dass wir dann vielleicht sogar die Löffel von zu Hause, die wir von damals von Kasachstan noch haben, mit für die Gäste nehmen, dass die dann alle dann auch wirklich diesen Löffel haben. Weil ich finde, dieser Löffel, so doof wie sich das auch anhört, gehört ihm wieder zu.
Aha.
Ja. Dass man so diesen selben Löffel hat, ja, dass du auch dann genau dieselbe Portionsgröße hast, weil das gehört auch dazu. Ne? Das muss halt dann schon pfeifen. Ne?
Ja, ich verstehe. Wie würdest du deine Küche beschreiben? Wie willst du kochen? Also was ist das, was du anstrebst?
Boah, das war jetzt letztes Jahr wirklich ein ganz großes Thema. Das war auch das Thema, wo ich gesagt habe, okay, mir wirklich Rat geholt habe. Hey Jungs, was würdet ihr denn machen? Und habe für mich halt wirklich erstmal definiert, wer will ich sein als Koch? Ich will jetzt tatsächlich in die Führung, ganz klar. Das war ja jetzt auch immer so ein bisschen schwammig. Das war ja vor anderthalb Jahren. Igor, du machst jetzt den Küchenchef. Und ich so, ich bin aber eigentlich noch, ich weiß nicht und Trau mich nicht.
Also
und
das Restaurant wurde damals noch geleitet von Anton Pahl und du warst aber damals schon Sous-Chef, glaube ich, ne?
Genau, ich war quasi die rechte Hand vom Anton.
Genau.
Das, kann
und der
man
ist dann
so
gegangen
sagen.
Von heute auf morgen und auf einmal warst du es sozusagen.
Genau, der Anton hat halt sich dafür entschieden, dass er dann jetzt sich selbstständig macht und sagt, okay, ich bin jetzt erstmal raus.
Ja.
Und von heute auf morgen stand der Laden dann vor mir. Und
auch in einem ganz schwierigen Zeitpunkt, muss man sagen, ne? Pandemie gerade vorbei.
Richtig, wir waren gerade so wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig sage. Wir waren halt wirklich am Boden. Ne? Also das kann man auch sagen. Man hat ja jedes Unternehmen hat ja mal seine Höhen und mal seine Tiefen.
Personal war weg, weil Pandemie hat nicht
geholfen. Personaltechnisch waren wir wirklich gerade nicht gut aufgestellt, besonders im Service. Da muss ich sagen, da waren wir wirklich mit einer Person. Da war es richtig gravierend.
Crazy.
Und ich hatte halt auch wirklich Köche, den Nils, der dann halt wirklich über locker ein halbes Jahr wirklich Service gemacht hat.
Mhm.
Und das war wirklich eine schwierige Zeit. Die wirklich kulinarisch gesehen halt vielleicht auch nicht ganz so gut war. Aber was richtig schön war, und das merke ich halt auch von meinem Mental Coaching und von meinen ganzen Büchern, das hat das Team richtig zusammengeschnauft. Mhm. Also wirklich, wir waren dann richtig eng zusammen. Und da wurden halt auch bei so Arbeitszeiten von, heute fängst du mal um 9 Uhr an und dann endet das erst um 11:30, alles ja nicht erlaubt und etc. pp. Aber das wurde dann halt hingenommen und gemacht. Und das war schon wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, will ich das jetzt alleine?
Ja.
Alleine, also ich wäre ja schon überfordert gewesen mit einer ganzen Personalpalette und dann führen von heute auf morgen, also komplett. Es war ja immer schon so, dass ich das ja…
Also ihr wart dann erst zu zweit und dann hast du jetzt beschlossen, okay, ich mache das alleine, ich will hier der Chef sein, ne?
Genau, also der Anton war ja von heute auf morgen weg. Ich dachte mir ganz ehrlich, hui, willst du dich das alleine wirklich zutrauen und… mir stand das auch irgendwie nicht so wirklich zu. Ich habe gesagt, ey, nee, ich hole mir mal wirklich nochmal den Max dazu. Das war halt einfach auch ein Sous-Chef. Wir waren beide gleichgestellt und habe gesagt, nee, lass uns das zusammen als Team machen. Mhm. Weil wir haben das halt auch, wenn der Anton mal im Außerhaus war oder der war halt ganz klar das Gesicht des Ladens, haben wir das ja sowieso immer sehr, sehr gut zusammengerockt. Und wir haben halt auch schon super zusammen gevibed, einfach vom Kochen her, von den Gerichten her. Und ja, dann haben wir das jetzt erstmal zu zweit versucht, aber am Ende des Tages haben wir dann trotzdem gemerkt, so, ja, nee, wir wollen doch beide in verschiedene Richtungen.
Hm.
Und dann hat sich das eigentlich so eine natürliche Auslese gegeben. Man hat sich gar nicht irgendwie gestritten oder sowas, sondern der Max ist halt einfach dann auch Papa geworden und auch war es ein wahnsinniger Respekt, was der dann da halt auch alles an Arbeitsstunden investiert hat, weil das war genau diese schwierige Zeit, wo wir einfach kein Personal hatten. Und der Max und ich, wir haben halt wirklich von morgens bis nachts in diesem Laden gesteckt und halt wirklich in dieses Reopening bis zu dem jetzigen Tage einfach hin drauf zugearbeitet.
Genau, wir haben 2024 und jetzt dieser Tage wird dieses Restaurant relaunched, wie man so schön sagt. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, also wir eröffnen jetzt gerade den Laden komplett neu. Also wir sind eigentlich schon seit einem Soft Opening, seit jetzt einer Woche wieder am Start. Wir haben komplett neu umgebaut. Wir haben alle komplett neue Klamotten. Ich habe mich endlich gefunden. Wir wissen, worauf wir kochen. Und das Kochen macht gerade endlich wieder richtig Spaß. Mhm. Davor war es immer so ein, ich weiß nicht, sollte ich und A. Und jetzt einfach nur geil drauf loskochen. Richtig Schmack ist bei den Essen dabei. Wir haben wirklich halt auch nochmal in uns investiert. Auch riesen Respekt an Herrn Zurheide, den Senior, den Heinz Zurheide. Der hat halt einfach auch wirklich nochmal was investiert. Ne? Mhm. In der heutigen Zeit halt auch nicht selbstverständlich. Ich weiß das wirklich auch zu schätzen, weil so eine neue Renovierung in so ein Restaurant ist halt auch nicht gerade günstig. Und ja, und das für so einen jungen Küchenchef, dass ich das dann halt auch mit entscheiden durfte. Ne? Ich war wirklich mit der mit den ganzen Optionen war ich halt auch wirklich mit dabei. Und ja, jetzt haben wir halt neu geöffnet, haben ein richtig nagelneues Menü. Das Besondere hierbei ist, dass wir uns halt auch selber nochmal hinterfragt haben. Wir haben Ghost-Service eingeführt, wir haben halt selber nochmal geguckt, okay, wie nehmen wir das selber wahr? Wir haben halt wirklich das Personal mit ins Restaurant gesetzt und haben halt wirklich 2 Tage komplett das Menü einmal durchgeschickt. Mhm. Und ich bin wie so ein Wahnsinniger hin und her gerannt und habe gesagt, so, Kritik, gib mir Kritik. Und daraus haben wir dann halt einfach gemerkt, hey, wir haben echt einige Sachen falsch gemacht damals. Da ist wirklich nochmal mehr Luft nach oben. Aha. Und seit jetzt einer Woche haben wir jetzt richtig geöffnet und haben halt wirklich nochmal diese Feinheiten nachgearbeitet. Ich habe es von dem Herrn Zurheide so ein bisschen gelernt, diese Nuancen, Feeling, Haptik, wie fasst sich die Menükarte an. Meine Frau ist jetzt übrigens auch mit im Unternehmen, die hat sich halt auch nochmal in der Internet mit dem Außenauftritt, Instagram, wie sehen wir denn da aus, wie sehen wir auf Social Media aus, das ist ja auch alles, leider so ein bisschen eingeschlafen und jetzt sind wir halt voll da und man merkt halt so richtig so ein Frühlingsgefühl, wir merken Power, wir haben richtig Lust und man merkt auch, ich war heute Kirschholz am Sammeln und am Putzen. Wir haben halt so ein paar kleine Klassiker vertraut, nochmal abgeändert, weil am Ende des Tages habe ich ja die Menüs ja schon immer damals schon mitgeebnet und mitgeführt und auch die Stammgäste so ein bisschen zugehört und gehört, hey, worauf hättet ihr jetzt schon wieder Bock fürs Reopening und
lass uns mal nicht das ganze Menü durchgehen, aber sag mir doch mal ein Dish, wo du sagst, so damit kann man erkennen, wer Ego Hop ist und wie er kocht. Gibt's das?
Ja, tatsächlich. Ich finde, ich bin jetzt die letzten Male sehr oft essen gegangen und ich habe halt gemerkt, bei den Aperos oder bei den Snacks vorweg machen sich nicht ganz so viele, um Gottes Willen, die machen sich wirklich Gedanken. Aber ich glaube, ich gehe da dann nochmal ein Stück weiter. Also wir geben den Apero halt einfach noch so viel Aufmerksamkeit, weil mir ist der erste Eindruck so, so wichtig im Leben, so wie aber auch kulinarisch auf den Tellern. Mhm. Und ich glaube, die Aperos sind da wirklich ein Riesenthema bei uns. Signature, ich bin viel zu jung, um zu sagen Signature, das ist kompletter Bullshit. Aber der Kirschbaum, also Kirschbaum und zwar im Ganzen verarbeitet. Wir gehen da so ein bisschen weg von der klassischen Patisserie und setzen von dem Baum, wir haben ja jetzt gerade schöne Social Media Kirschblüte mit dabei und setzen quasi von diesem Baum einmal alles an. Erstmal sammeln wir die Äste im Winter, lagern die ein, trocknen die, waschen die selbstverständlich, schälen die so ein bisschen ab und rösten die im Ofen. Und dann gehen wir nicht wie so ein Patissier ran, sondern wie so ein Koch und setzen das Kirschholz über 3 Tage mit Milch und Sahne immer wieder an, sodass wir dann immer wieder den Ansatz wiederholen. Und am Ende des Tages hast du so eine richtig schöne Creme, die so richtig schön leicht holzig schmeckt. Hört sich mega gaga an, aber wenn ihr es probiert, kommt also bitte zum Essen.
Hört sich ein bisschen verrückt an, aber
es ist richtig geil. Ja. Und das Dessert ist halt jetzt über die Jahre halt einfach immer wieder gewachsen.
Ja.
Und wir haben jetzt gemerkt, aus dem Kirschbaum kann man ja noch mehr essen. Okay. Diese gesalzenen Sakura-Blätter, die hier in Düsseldorf im Benrath rumwachsen, die Blüten, woraus wir so ein schönes Elixier kochen, aus den Kernen, da gehen wir halt dann zu der regionalen Kirsche, aus Dormagen die Kerne, die wir dann halt das Öl pressen mit der Hilfe vom Pot d'Or, die Frucht, woraus wir halt einfach ein richtig schön intensives Sorbet ansetzen und dementsprechend haben wir einfach da schon gemerkt, das Gericht ist jetzt gerade perfekt, es ist einfach geil, das geht halt wirklich unter die Haut und am Ende, wenn du dann bei mir isst, kriegst du noch so ein Bild gemalt oder wir haben halt zu allen Gängen so eine Wording-Karte. Das ist aber keine Wording-Karte, ich bin so ein kleines dickes Cornflakes-Kind. Wir machen das alles so ein bisschen mit der Elisabeth Tann. Ganz, ganz wichtig, sie malt die Bilder. Und zwar sieht man dann beim Kirschbaum mich als kleinen Jungen, weil Das Holz, was wir verarbeiten, ist von dem Baum, wo ich damals als Kind die Kirschen stibitzte habe.
Verrückt.
Und das macht halt wirklich die Story halt nochmal so eben. Also ich, okay, eigentlich mag ich nicht dieses, wir fermentieren und wir legen ein.
Das.
Genau, ja, ja, tatsächlich. Und mittlerweile erlaubt. Ich darf ja das Holz jetzt vom Nachbarn klauen.
Okay, gut.
Oder ausleihen.
Ausleihen.
Ja, ja,
achso,
genau.
Er kriegt es wieder. Das ist aber nett von dir.
Ja, tatsächlich kriegt er so ein bisschen Creme von mir. Aber wirklich, du musst es, Leute, mal probieren. Die Creme Anglaise aus Kirschholz, es ist Wahnsinn. Das
ich
Aroma, was da drin ist, Hammer. Also kommt bitte vorbei. Bitte, bitte probieren.
In den Setzkasten, im Zuheide, im The Crown, in Düsseldorf, an der Berliner Allee. Igor Haupt, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun an 0160 80 80 844 oder ihr schreibt uns eine Mail an brunch@rheinische-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt die Zeit.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.